Ich habe heute ein Thema mitgebracht, das heißt, schon jetzt und noch nicht, schon jetzt und noch nicht. Und zwar habe ich vor 2 Wochen über dieses Thema bei uns gepredigt, also in der EFG Kirchheim. Und ich habe gedacht, dieses Thema passt super, super gut auch hierher. Also bei uns war es ein Heilungsgottesdienst, so hieß es bei uns. Also ein Gottesdienst, wo wir während der Lobpreiszeit hinten im kleinen Saal Menschen hatten, die für einen gebetet haben, also wo man kommen konnte mit jeglichen Nöten. Und eben, da habe ich über dieses Thema schon jetzt noch nicht gepredigt. Und ich glaube, das passt zur Adventszeit auch ziemlich gut. Weil Jesus ist ja schon da. Er ist ja schon vor 2000 Jahren gekommen. Und doch warten wir noch, dass er wiederkommen wird. Also schon jetzt und noch nicht. Aber bevor ich in das Thema einsteige, hatten wir letzte Woche einen Gastprediger da. Und der hat was gesagt. Das möchte ich euch kurz vorlesen. Das fand ich interessant. Er hat gesagt, Ankunft des Herrn geschieht nur, wenn wir bei ihm ankommen. Ich sag's nochmal. Ankunft des Herrn geschieht nur, wenn wir bei ihm ankommen. Also die Adventszeit, in der sind wir ja gerade, bedeutet ja Ankunft des Herrn. Und manchmal hat man das Gefühl, man müsste jetzt mit Anzünden der Kerzen und mit was nicht alles den Herrn herbeibitten. Herr, komm, Herr, komm. Was gut ist natürlich, aber eigentlich ist er ja da. Die Frage ist, ob wir bei ihm sind. Also ob ich im Moment bei ihm bin, wo er sagt, es ist schön, dass du Kerzen anzündest und dass du sagst, oh, komm. Aber die Frage ist, bin ich jetzt gerade bei ihm? Und er hat gesagt, also der Gastsprecher hat gesagt, macht Raum, kommt ihr bei ihm an. Und dieses Raum machen hat meine Frau und ich haben das so gedeutet. Also meine Frau, die sagt jetzt so, Paul, bis Weihnachten verzichte ich jetzt auf Netflix. Warum? Raum schaffen. In der orthodoxen Kirche wird nicht vor Ostern gefastet, sondern vor Weihnachten. Und wir haben gesagt, okay, Raum schaffen, wir wollen zeitlich Raum schaffen. Hat sie gesagt, sie verzichtet auf Netflix. Und ich habe gesagt, okay, wenn du das machst, dann ziehe ich hinterher und ich verzichte auf YouTube. So. Und für mich war das jetzt seit einer Woche, es sind ja so Füllsachen. Also was macht man abends? Oh, ich bin ein bisschen müde zu lesen. Aber jetzt ins Bett gehen, auch noch nicht. Okay, mache ich Netflix oder YouTube an. Vielleicht ist es bei euch was anderes. Aber das war für mich so eine Zeit, okay, ich mache es nicht mehr. Ich schaue mir jetzt nicht irgendwelche YouTube-Videos an, sondern hatte ich plötzlich Zeit. Dann hatte ich plötzlich Zeit und saß da und habe gedacht, ja, was machst du denn jetzt? Und die Zeit habe ich genutzt, tatsächlich bei Gott anzukommen. Und es war für mich ganz arg kostbar. Also das möchte ich euch ans Herz legen, zu sagen, okay, Adventszeit ist Vorbereitung. Die Vorbereitungszeit, aber auch eine Vorbereitungszeit unserer Herzen. So, aber darum geht's heute nicht. Heute geht's um eine Stelle im Matthäusevangelium und die ist ziemlich spannend, die lese ich euch mal vor. Da heißt es, und als Jesus in das Haus des Petrus gekommen war, sah er dessen Schwiegermutter fieberkrank da niederliegen. Und er rührte ihre Hand an und das Fieber verließ sie. Und sie stand auf und diente ihm. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm. Und er trieb die Geister aus mit seinem Wort und er heilte alle Leidenden, damit erfüllt wurde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht, er selbst nahm unsere Krankheiten und unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Was lesen wir hier? Petrus war wohl ein verheirateter Mann. Ohne Frau, keine Schwiegermutter. Und in der Kirchengeschichte lesen wir auch, dass er mehrere Kinder hatte. Ob er jetzt zu der Zeitpunkt schon Kinder hatte, wissen wir nicht, aber durch die Kirchengeschichte wissen wir das. Und jetzt lesen wir davon, dass die Schwiegermutter des Petrus krank ist. Damals ohne Ibo und Paracetamol und so weiter, medizinische Versorgung sehr ernst zu nehmen. Und Jesus kommt zu dieser Schwiegermutter, kommt zu dem Haus auch des Petrus, er hat wohl auch dort gewohnt, See Genezareth, in Kapernaum ist es, kommt zu dieser Schwiegermutter rein und rührt sie an und das Fieber verließ sie. Und ich habe das gelesen und habe gedacht, warum schreibt es jetzt an der Stelle Matthäus so explizit? Im Nachhinein lesen wir ja noch von vielen Krankenheilungen und Austreibungen und Sachen. Warum wird es an der Stelle explizit erwähnt? Das muss einen Grund haben. Und ich glaube, dass es mitunter daran liegt, dass die Familie des Petrus auf ziemlich viel verzichten musste. Petrus ist 3 Jahre mit Jesus durch die Lande gezogen. Er war auch in Galiläa, Kapernaum, also wo die gewohnt haben. Also Petrus konnte immer wieder mal nach Hause. Aber er war auch in Jerusalem unterwegs. Lesen wir im Johannesevangelium, der war immer wieder in Jerusalem. Und es hat für die Familie viel gekostet, wenn der Mann nicht da war. Gerade wenn auch Kinder zu Hause waren. Damals war es auch so, dass das Einkommen des Mannes gezählt hat. Er war Fischer. Das Einkommen hat gefehlt, der Mann war nicht zu Hause. Das hat für die Familie des Petrus viel bedeutet, dass er nicht da war. Und ich lese es so, dass Jesus es nicht als einen geistlichen Kollateralschaden sieht. Ja, dann ziehe ich den Petrus halt aus der Familie raus. Aber die Familie ist jetzt nicht so wichtig, sondern dass Jesus auch die Familie des Petrus im Blick hatte. Er hatte die Familie des Petrus im Blick. Er ist zur Schwiegermutter gegangen, als sie krank war und hat sie geheilt, dass sie wieder fit ist. Und das ist, wenn ich das für mich nehme, dann ist es mir unheimlich wichtig und wertvoll. Jesus hat nicht nur mich persönlich im Blick und hat nicht nur mich und meinen Dienst im Blick jetzt als Pastor, sondern er hat auch meine Liebsten im Blick. Meine Kinder, meine Frau, meine Verwandten. Aber auch für euch. Gott hat nicht nur euch explizit persönlich im Blick, hat er 100%. Er hat auch eure Liebsten im Blick. Und es tut mir unheimlich gut zu hören. Das schenkt mir auch eine gewisse Form von, nicht Lockerheit, sondern dass ich da ein Stück meiner Verantwortung als Papa auch abgeben kann. Herr, ich kann nicht alles halten. Ich kann nicht überall zu jeder Zeit sein. Ich kann nicht auf alles Acht haben. Und daher dieses Wissen, Herr, du hast meine Liebsten im Blick und ich vertraue dir, dass du es gut machen wirst. Also, Jesus hat die Familie des Petrus im Blick. Das ist das Erste. Und nun lesen wir, also die Schwiegermutter des Petrus wird geheilt. Und dann lesen wir, als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm. Warum abends? In der Parallelstelle in Lukas 4 lesen wir davon, dass dieser Tag Sabbat war. Und nach dem Gesetz durften sie eigentlich nur eine bestimmte Anzahl von Schritte gehen. Und eigentlich, wir lesen ja auch, die Schriftgelehrten hatten ja schon an Heilungen am Sabbat ihre Probleme. Also sie brachten, so früh es ihnen das Gesetz erlaubte, ihre Kranken und die Besessene zu Jesus. So früh es ging, brachten sie ihre Liebsten zu Jesus. Im Glauben darauf, dass er eingreifen kann. Im Glauben darauf, dass er Veränderung schaffen kann. Manche kamen wahrscheinlich selbst und sagten, ich habe Nöte. Und bei anderen war es so, dass sie gebracht wurden von Liebsten, von Nächsten. Und Jesus trieb Geister aus mit seinem Wort und er heilte alle Leidenden. Dieses mit seinem Wort ist an der Stelle nicht zufällig gewählt, sondern es ist an der Stelle hervorgehoben. Das Wort Gottes, lesen wir ja auch, durch sein Wort wurde die Welt erschaffen und so weiter, ist immer ein befreiendes und ein heilendes Wort. Also durch sein Wort wurde ausgetrieben und wurde geheilt. Und jetzt lesen wir ganz am Ende hier, dass Matthäus diese Bibelstelle noch auslegt oder deutet. Im Matthäus-Evangelium lesen wir ja immer wieder, dies geschah, weil Prophet. Also wohl hat er an Juden geschrieben, die das Gesetz kannten und hat ihnen quasi Jesus erklärt, Jesus offenbart. Und auch an dieser Stelle deutet Matthäus das, was geschehen war, und nimmt dazu diese Bibelstelle aus Jesaja 53. Das ist dieses vierte Knechtslied, ganz bekannte Stelle, wird oftmals zu Ostern gelesen. Und er sagt hier, er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Ich lese jetzt gleich mal eine längere Passage davor, also die Sätze davor und danach. Und ich möchte euch mal herausfordern, mitzulesen und mal zu gucken, was da alles auf Jesus deuten könnte. Einverstanden? Also Jesaja 53, 4-5. Jedoch unsere Leiden, kann man auch mit Krankheit übersetzen, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Was würde das sagen? Wo da ein Hinweis auf Jesus sein könnte? Ich kann einfach rausrufen, wenn er was findet. Für mich sind's mehrere. Also nachher lesen, es wird nachher auf das Kreuz gedeutet. Aber wir fangen mal hier an. Wir hielten ihn für bestraft. Das Kreuz damals war ein römisches Folterwerkzeug und eigentlich die am Kreuz hingen, die hatten es verdient. Das waren die Räuber, das waren die Verbrecher, das waren die, die eigentlich in der Gesellschaft nicht anerkannt waren. Also wir hielten ihn für bestraft und geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt. Wie ist Jesus ans Kreuz genagelt worden? Wie ist Jesus ans Kreuz gekommen? Er ist festgenagelt worden, durchbohrt, um unserer Vergehen willen. Er trug unsere Schuld und Scham, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihn zu unserem Frieden und durch seine Striemen. Jesus wurde gepeitscht, bevor er ans Kreuz geschlagen wurde, ist uns Heilung geworden. Also ganz viele Dinge in diesen zwei Versen deuten bereits auf Jesus hin. Und wenn man die gesamte 53-Passage mal liest, da sind es noch viel, viel mehr. Und diese Verse schreibt Jesaja ungefähr 700 Jahre vorher. Also es ist eine Prophetie, 700 Jahre bevor Jesus am Kreuz tatsächlich gestorben ist, schrieb Jesaja diese Worte. Und Matthäus legt das, also diese Austreibung und diese Krankenheilung, legt Matthäus mit diesem Vers aus. Und es ist interessant, weil zum einen ist es aus jüdischer Sicht eine unfassbare Aussage. Seither und auch heute werden diese Knechtslieder auf das gesamte Volk Israel bezogen und nicht auf eine Einzelperson. Wenn man jetzt mit Juden spricht, dann werden diese Passagen, würden wir sagen, man sieht's doch, hier Löcher in der Hand, Striemen, das ist doch ganz klar Jesus. Und dann sagen sie, nein, ist auf das Volk Israel bezogen und nicht auf eine Einzelperson. Also es ist eine Neudeutung. Und das Zweite ist, das ist ein Hinweis auf die Messianität Jesu. Also das ist der Messias, das ist der Retter, auf den ihr gewartet habt. Das ist er. Hier die Prophetie in Jesaja. Hier das, was ihr gesehen habt. Kranke werden geheilt, Besessene werden befreit. Ihr seht's vor euren Augen. Jesaja hat's doch geschrieben. Jedoch unsere Leiden, Krankheiten, er hat sie getragen. Also versteht ihr's? Er ist der Messias. Und letztendlich wurde diese Prophetie für uns erfüllt, als Jesus am Kreuz starb und als er die Mächte der Finsternis auch besiegte, Schuld und Scham auf sich lud. Hier lesen wir, er hat unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen. Also wir können diese Prophetie, indem das es Jesus vollbracht hat, auch auf uns übertragen. Paulus schreibt es im Kolosserbrief. Unglaublich, finde ich. Er sagt, er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Ich lese es nochmal. Er, also Jesus, hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Das ist doch krass. Also ist doch unfassbar. Was lesen wir hier? Eigentlich, die Gewalten und die Mächte sind völlig entwaffnet. Ja, Schwert abgenommen, Knarre abgenommen. Sprenggürtel abgenommen, was auch immer, die Gewalten und die Mächte sind völlig entwaffnet und öffentlich zur Schau gestellt, hieß damals. Die Besiegten wurden damals im Römischen Reich vorgeführt, die wurden durch die Straßen getrieben, um zu sehen, das sind die Besiegten und wir sind die Sieger. Öffentlich zur Schau gestellt heißt eigentlich auch eine Form von Demütigung. Und hier sagt Paulus, genau das ist am Kreuz passiert, das Böse ist völlig entwaffnet worden. Und nun stellt sich natürlich die Frage, auch ein Thema auf uns jetzt heute, wenn ich gesagt habe, wir können Jesaja 53 auf uns deuten, oder wird auf uns gedeutet, durch das Vollbracht am Kreuz, wie kommt das zusammen mit meiner Lebensrealität? Ich sehe doch bei mir in meinem Leben, dass es hier und da zwackt. Und ich sehe doch, dass meine Liebsten immer wieder, keine Ahnung, krank werden, dass ich innerliche Gebrechen habe, dass ich finanzielle Sorgen habe, dass so viel in meinem Leben auch so ungut ist. Paul, das ist doch Realitätsflucht. Ja, Jesus ist Sieger, die Mächte sind entwaffnet. Das sehe ich in meinem Leben oftmals nicht. Ich glaube, das liegt daran, dass wir heilsgeschichtlich in einer Zwischenzeit liegen. Schon jetzt, das Reich Gottes ist angebrochen durch das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Jesaja 53, Kolosser 2. Es ist vollbracht, das Reich Gottes ist angebrochen. Und zugleich leben wir in einer Zeit, wo es noch nicht in Fülle da ist. Also in diesem noch nicht. wie es mal sein wird, das lesen wir in Offenbarung 21, 3 bis 5, da heißt es, und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Nationen sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Das ist eine Vision des Johannes. Und er spricht von den letzten Dingen. Also von dieser Zeit, wo Gott alles wiederherstellen wird. Neue Himmel, neue Erde, wo er sagt, es wird kein Geschrei, es wird kein Leid mehr sein. Absolute Gegenwart Gottes. Also dieses Vollbringen oder Vollenden dieser Welt. Und nun habe ich uns da ein kleines Bild, ich meine, es ist nicht arg schön, ich habe es selbst gemalt, aber um uns das ein bisschen zu verdeutlichen, in welcher Zeit wir leben. Wir haben das Kreuz, Jesus rief am Kreuz, es ist vollbracht. Und an diesem Punkt hat Jesus die Mächte und die Gewalten besiegt. Ja? Es gibt kein zweites Kreuz noch. Und Jesus muss nicht nochmal in den Krieg ziehen, sondern sie sind besiegt. Es ist vollbracht. Es war keine Es ist vollbracht Leitversion, sondern es ist vollbracht und das Reich Gottes ist angebrochen. Und zugleich warten wir auf die Vollendung der Welt. Offenbarung 21, neuer Himmel, neue Erde. Und wir leben in dieser Zwischenzeit von das Reich Gottes ist angebrochen, Jesus hat gesiegt und doch ist es noch nicht vollendet. Und noch warten wir auf etwas. Genau das beschreibt Paulus ganz arg toll. Das ist eine längere Textpassage, ich nehme uns damit rein. Da lesen wir in Römer 8, 18 bis 25. Er beschreibt ganz stark dieses noch nicht. Er sagt, im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Wann ist es, wenn Christus wiederkommt? Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des zukünftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Nun ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, das man schon verwirklicht sieht? Da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrt, bis es sich erfüllt. Lange Textpassage. Der Kernsatz für mich ist, und sogar wir, du und ich, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, Epheser 1,13, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Darin finden wir uns doch oftmals wieder, oder? Also seufzen, denken, Herr, diese Welt ist so kaputt an so vielen Ecken und Enden. Es kann's doch nicht sein. Schau mal nur zweimal Nachrichten. Was alles schief läuft in dieser Welt und was auch schief läuft in meinem Leben. Was auch schief läuft in dem Leben meiner Liebsten. Es kann's doch nicht sein, seufzt und diese Sehnsucht danach, dass Gott vollenden wird. Dass Gott zu Ende bringen wird. Dass dieses Leid und dieses Ganze weggeschafft wird. Also Paulus betont ganz stark dieses Seufzen. Jetzt bin ich wieder bei meinem Schaubild. Seufzen, Römer 8, Zwischenzeit. Wie gehen wir mit dieser Spannung um, dass wir glauben, dass Jesus bereits gesiegt hat, dass er in uns lebt, dass wir in seinem Reich leben, aber dass auch noch vieles noch nicht ist? Das ist ja eine Spannung. Oder? Wie gehen wir damit um? Und ich glaube, man kann es auf zweierlei ungute Weise auflösen. Das eine ist, dass ich sage, Jesus, alles hast du besiegt. Stimmt? Und jetzt möchte ich auch alles haben. Im Hier und Jetzt. Völlige Gesundheit, völlige finanzielle Versorgung, völlige, was gibt's denn noch? Völlige Gegenwart Gottes im Hier und Jetzt. Alles, was mir eigentlich hier verheißen wird, möchte ich hier im Hier und Jetzt erleben. In Gänze. Voll und ganz. Immer. Immer. Das ist ein Auflösen der Spannung, weil das Seufzen, Römer 8, diese Zwischenzeit wird überhaupt gar nicht bedacht. Wir leben auf dieser Welt. Und es ist viel Ungutes in dieser Welt. Diese Zwischenzeit wird nicht bedacht. Und ich glaube, dass da auch ein großer Druck dahinter liegt. Weil wenn Gott die Mächte besiegt hat, die Mächte besiegt sind, wenn es dann in unserem Leben dunkel wird und Dinge, das schon jetzt in unser Leben hineinstolpern, wer hat dann Schuld? Habe ich dann zu wenig geglaubt? Hat meine Gemeinde versagt, meine Gemeindeleitung? Haben meine Liebsten versagt? Das ist ein ziemlicher Glaubens- und Leistungsdruck dahinter. Und doch gibt's diese theologischen Strömungen gerade. Genau in diesem alles im Hier und Jetzt. Und dann glaube ich, man kann es auch auf eine andere Art, auf ungute Weise auflösen. Und das ist, ich verschiebe einfach alles in die Ewigkeit. Jesus, ich danke dir, dass du vor Schuld und Scham gestorben bist und jetzt warte ich, bis du wiederkommst oder ich sterb. Amen. Und es war's. Das ist für mich viel zu kurz gesprungen, wo es doch heißt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erde, sagt Jesus. Matthäus 28. Und dieser Jesus lebt in mir. Und die Gewalten und die Mächte sind entwaffnet. Sie sind noch an der langen Leine, aber sie sind entwaffnet. Und wir leben in seinem Reich. Und wir sind seine Söhne und Töchter. Da schiebe ich doch nicht alles in die Ewigkeit ab. Und sag, okay, für Krankheit zu beten, ach, das lasse ich. Wenn es mir finanziell übel geht, ach, zu Gott brauche ich gar nicht kommen, Ewigkeit. Wenn es meinen Beziehungen zwischenmenschlich nicht gut geht, ach, zu Gott brauche ich nicht kommen, Ewigkeit. Eigentlich halte ich nur am Kreuz fest, dass er für mich gestorben ist, für die Schuld und Scham dieser Welt, was absolut groß und wichtig ist. Ich möchte es nicht kleinreden. Aber alles andere schiebe ich in die Ewigkeit. Und ich glaube, das ist ein ungesundes Auflösen an der Stelle. Das sind die ungesunden Pole. Und ich glaube, es gilt für uns als Gläubige, als Christen, diese Spannung auszuhalten und Jesus damit hineinzunehmen. Unser Gott ist ja kein Automat, wo wir irgendwie eine Nummer eingeben und dann kommt das Glaubensgeschenk unten raus oder das, wofür wir gebetet haben. Unser Gott sehnt sich immer und immer nach Gemeinschaft und sehnt sich immer und immer nach Beziehung. Also nehme ich ihn hinein in diese Spannung, in der ich lebe. Und ich komme zu ihm mit meinen Nöten und mit meinen Fragen und mit meinen Sehnsüchten und mit meinen Gebrechen und bring zu ihm die Nöte und die Sehnsüchte und die Gebrechen meiner Freunde und meiner Liebsten, wie es auch wir in der Matthäusstelle gelesen haben, im Vertrauen darauf, dass er bereits gesiegt hat. In der Hoffnung, dass er eingreifen wird. In der Hoffnung, dass er was bewegen wird. In der Hoffnung, dass er Veränderung schenken wird. Im Hoffnung und im Glauben und im Sehnen. Und zugleich nehme ich ihn mit hinein, wenn ich ring und bet und Dinge stattfinden, die ungut sind und sagt, Herr, seufzen, ich hab's mir so anders vorgestellt. Jesus, ich hab's mir so anders vorgestellt. Warum ist es so geschehen? Und ich nehme ihn hinein in das Leid meines Lebens und in das Unvollendete und in das Kaputte. In beidem, im Sieg und in der Niederlage, in Anführungszeichen, ist Gott mit dabei. Und in beiden komme ich zu ihm voller Vertrauen. In der Gewissheit auch, dass er vollenden wird. Auch wenn Dinge nicht passieren. Auch wenn Dinge schieflaufen. Das tiefe Vertrauen, Gott, eines Tages werde ich bei dir sein. Und eines Tages wirst du vollenden. Es ist für mich ein Vertrauenszuspruch oder ein Glaubenszuspruch zu sagen, okay, in beidem, wenn Dinge geschehen, auch wenn Dinge nicht geschehen, ich weiß, dass du im Regiment sitzt und dass du keine Fehler machst. Das ist für mich ein gesundes Aushalten oder mit hinein in diese Spannung. Und jetzt noch zwei Zeugnisse von mir, wie ich dieses erlebt habe. Ich habe vorhin gesagt, ich habe 3 Kinder, den Noah, den Levi und die Jael. Und der Noah ist 4 Jahre alt, der ist 3 Wochen und 3 Tage oder so zu früh gekommen. Also es ist ein Frühchen, ab 3 Wochen zu früh ist ein Frühchen. Und er ist auf die Welt gekommen, war eigentlich recht fit, aber am Tag danach hat er Gelbsucht bekommen, also dieser Bilirubinwert ist zu hoch gewesen, dann kriegen sie gelbe Haut. Und es ist bei Frühchen recht normal, der musste auf die Intensivstation. Und natürlich, als Eltern weiß man, dass es gut ist, dass das Kind versorgt ist. Und zugleich ist es für Eltern ziemlich großer Schmerz, wenn dein Kind direkt nach der Geburt dir weggenommen wird. Und du es nur hin und wieder sehen kannst und das Kind, anstatt auf der eigenen Brust zu liegen, in so einem Brutkasten liegt. Und das war nicht einfach für uns. Noch nicht. Und dann kam unser zweiter Sohn, meine Frau war schwanger, ist ausgerutscht und die Wehen haben gestartet. 7 Wochen und 3 Tage zuvor ist er auf die Welt gekommen. 1700 Gramm, so groß. Und nicht lebensfähig eigentlich. Ist natürlich auf die Intensivstation gekommen, direkt danach. Ist beatmet worden, ist versorgt worden, ernährt worden. Und auch da können wir als Eltern sagen, Halleluja für diese medizinische Versorgung. Und das machen wir auch. Ist unser kleines Wunder, dass er durchgekommen ist. Und doch war er 5 Wochen auf der Intensivstation. Und er war nicht bei uns. Und er war in diesem kleinen Brutkasten drin alleine. Und jetzt könnt ihr raten, was unser Gebet für unser drittes Kind war. Herr, lass es eine gute Geburt sein. Lass es durchlaufen, dass wir einmal das Kind zu uns nehmen können und nach 3 Tagen nach Hause oder wie auch immer. Und die Jael ist eine proper, kräftiges Mädel, 2,8 Kilo hat sie gewogen und die ist 4,5 Wochen zu früh gekommen. Und eigentlich wäre sie lebensfähig gewesen, aber als sie rauskam, hat man nur dieses Zeichen von den Krankenschwestern gehört, was bedeutet Nabelschnur im Hals. Bedeutet Intensivstation. Wieder 2 Wochen. 3 Kinder, alle auf der Intensivstation. Und das war für mich so ein noch nicht, aber voll. Es ist so ätzend, die lagen hier in Göppingen immer und immer wieder hinzupendeln, dass du dein eigenes Kind siehst. Wo du so wenig Zuneigung geben kannst. Wo du so wenig mit ihnen Zeit verbringen kannst. Und da können wir sagen, ja, habe ich zu wenig geglaubt, dass das dritte Kind jetzt auch auf die Intensiv musste. Liegt's jetzt an mir? Herr, warum ist es so geschehen, wie es geschehen ist? Es dürfen meine Frau und ich weiterhin aufarbeiten. Für meine Frau ist es natürlich als Mama noch schlimmer als für mich jetzt als Papa. Und das sind für mich Zeiten der Zwischenzeit, wo wir ringen, wo wir beten, wo wir uns Dinge anders vorgestellt haben und sie sind nicht geschehen. Sie sind einfach nicht geschehen. Und natürlich kann man da sagen, medizinische Versorgung, Halleluja, alle Kinder gesund. Aber die Seele schreit was ganz anderes. Die Seele hat sich's anders vorgestellt. Und das ist für mich in Zeiten des Seufzen. Und da hat wahrscheinlich jeder von euch eine andere Geschichte, wo Menschen viel zu früh gestorben sind, wo Dinge passiert sind im Leben, wo man gesagt hat, Herr, ich habe gerungen und es ist geschehen und ich weiß nicht warum. Seufzen, Zwischenzeit, noch nicht. Und dann noch ein Zeugnis, das schon jetzt. Ich habe zwischen 14 und 16 habe ich, obwohl meine Mama immer gesagt hat, komm, schau dir den Quatsch nicht an, habe ich mir Pornos angeschaut. Das war in der Schule, da wurde es gesagt, komm, macht jeder. Jungs, hat mir Interesse. 14 bis 16, ungefähr in dem Alter, man hat ja auch extrem leichten Zugriff durch das Internet. Und bei mir war es so, dass es dann mit meinem Glauben ernsthafter geworden ist. Also da war ich, also gerade mit 14, 15, da war ich ein bisschen auf Wanderschaft, war ich auf Suche. Da ist Jesus dann nicht so wichtig. Und in der Zeit bin ich näher zu Jesus gekommen. Und da ist auch ernster geworden, oder in der Zeit bin ich auch schon mit meiner Frau zusammengekommen. Doch mit 17. Und ich habe gemerkt, das kann's nicht sein. Wenn in der Bibel steht, Sprüche 4,23, mehr als alles behüte dein Herz, denn in ihm entspringt das Leben oder ist die Quelle des Lebens, dann ist sich diesen Schrott die ganze Zeit anschauen, echt eine super schlechte Idee. Habe ich verstanden und habe damit aufgehört. Kann man sagen, auch allein das schon in der Kraft Gottes, weil viele Menschen da Probleme mit haben. Aber das Gehirn ist ja ein interessantes Organ. Das speichert ja unheimlich viel ab. Wichtiges und komplett Unwichtiges. Gutes und kompletten Schrott. Und gerade solche Bilder sind eingebrannt in den Kopf. Und dann habe ich zu Zeiten und zu Unzeiten immer wieder diese Bilder vorgespielt bekommen. Im Bus oder wo auch immer. Leicht modifiziert von mir. Aber das war präsent. Und für mich, das war für mich eine innerliche Gefangenschaft. Weil oftmals, wenn wir solche Dinge haben, vielleicht gibt's bei euch andere Teile, wo man dann denkt, so will ich nicht denken. Das kann's doch nicht sein. Herr, ich habe gebetet, so will ich nicht denken. Und dann wieder und wieder und wieder. Das sind innerliche Fesseln. Und an der Stelle möchte ich noch sagen, oftmals ist es ja so, äußerliche Heilung, innerliche Heilung, oh ja, das gibt's. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass innerliche Zwänge oftmals so viel tragischer sind als, oder manchmal viel tragischer sein können als äußerliche Sachen. Aber nur das, auf jeden Fall habe ich damit gerungen und Monate oder vielleicht, ja, ich weiß nicht, wie lange habe ich das nicht weggekriegt. Dann habe ich gesagt, Herr, das kann's nicht sein. Ich war auf einem Anbetungsabend, ich habe gesagt, ich lass mal für mich beten. Natürlich unangenehm als junger Mann zu sagen, oh, ich habe da ein Problem. Und der Mann hat für mich gebetet und nach dem Tag waren die ganzen Bilder weg. Wie beim PC, Doppelklick auf allen Schund, in Papierkorb und weg. Und ich war da frei davon. Komplett frei davon. Und seither habe ich da mit dem Thema kein Problem mehr. Weder mit den Bildern noch mit dem Zeug anschauen. Und das ist für mich ein, hey, das Reich Gottes ist angebrochen, die Mächte des Bösen sind entwaffnet und wenn ich zu diesem Jesus komme und im Vertrauen, ich habe da ein Problem und ich bin in Gefangenschaft. Da ist wenig Leben da, da ist wenig Zeit zur Entwicklung. Gerade im Start in die Ehe kann man sich vorstellen, dass es ein schlechter Start sein kann. Du hast gesiegt und er hat diesen ganzen Schund genommen und weggetan. Schon jetzt. Und deswegen ist es mein Herz, das, was ich euch heute Morgen mitgeben möchte, dass wir die Spannung nicht auflösen, sondern dass wir in all unseren Lebensphasen zu unserem liebenden Vater kommen. Und sei es innerliche Gebrechen oder innerliche Zwänge, sei es Pornografie oder was nicht, Eifersucht kann genauso einzwängend sein. Neid, Geiz, gibt's viele Sachen, die können so einengend sein. Auch äußerliche Gebrechen, Krankheiten, dass wir voller Vertrauen zu unserem Gott kommen und sagen, Herr, du hast gesiegt. Und ich stelle mich da drauf und ich komme wieder zu dir. Und wenn du sagst, die Mächte sind entwaffnet, sind sie entwaffnet. Und dann komme ich und komme ich und komme ich und komme ich. Und ich nehme dich damit hinein. Und zugleich, wenn Dinge nicht geschehen, scheinbar, ich glaube, dass Gott oftmals auch in Prozessen arbeitet, aber dass, wenn Dinge scheinbar nicht geschehen, wenn Dinge schief laufen, wenn Leid da ist, dass ich da auch Gott mit hineinnehme und sage, Herr, ich habe es mir anders vorgestellt. Und wenn Dinge böse sind, dann weiß ich, dass du es dir auch anders vorgestellt hast. Weil unser Gott ist durch und durch und durch gut. Und ich nehme dich da mit hinein und ich weine mit dir. Was war mir wichtig? Jesus hat am Kreuz über die Gewalten und Mächte dieser Welt gesiegt und wird diese Welt vollenden. Das ist der große Glauben, den wir als Christen haben. Er hat gesiegt und er wird vollenden. Das Zweite, wir leben in einer Zeit, ist schon jetzt. Das Königreich Gottes ist angebrochen und ist noch nichts. Das Böse ist noch an der langen Leine. Und wenn wir in unser Leben reinschauen, dann erleben wir manchmal das eine, Königreich Gottes. Ja. Und manchmal erlebt man das andere und merken, oh, da ist so viel Böses noch an der langen Leine, so viel Mist, so viel Dunkles. Wir leben in einer Zwischenzeit. Und das Letzte, diese Spannung hebe ich nicht auf, sondern bewege sie in meiner Beziehung vor dem lebendigen Gott. Gott sehnt sich nicht nach absolut perfekten Leben, sondern er sehnt sich danach, dass wir als seine Kinder zu ihm kommen und mit ihm leben. In Gemeinschaft, in Beziehung. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist, dass du gesiegt hast über die Mächte der Finsternis. Über den ganzen Mist, der in unserem Leben ist. Du hast gesiegt und ich danke dir dafür. Und ich danke dir, dass es kein Schritt für dich war, des Grolls. Oh, jetzt muss ich auch noch für die Menschen, durch die ich erschaffen habe, ans Kreuz gehen, sondern du warst voller Liebe. Voller Liebe zu uns und bist diesen Schritt gegangen, als wir noch deine Feinde waren, lesen wir in deinem Wort. Herr, und ich danke dir, dass du es vollbracht hast, dass es gilt. Herr, und ich bete, dass du uns in unserem Leben zeigst, was es für uns bedeutet. Was es für uns bedeutet, dass der Sieg errungen ist und dass der König aller Könige in uns lebt. Jesus, dass du in uns lebst. Was es für uns bedeutet. Und ich bete, dass du all denjenigen, die jetzt hier sitzen, immer wieder neu auch Hoffnung und Glauben daran schenkst, zu dir zu kommen, zu dem Sieger zu kommen. Dass wir nicht in Resignation und Frustration leben und alles in die Ewigkeit abschieben. Es wird sich doch eh nichts verändern. Herr, ich bete für neuen Glauben und für neue Hoffnung in dich, dass wir neu mit unseren Mitmenschen, mit unseren Belangen zu dir kommen, dass wir all dieses vor dir bewegen. Und zugleich danke ich dir, dass du auch mit uns bist, in uns lebst, wenn Dinge nicht geschehen, wenn es dunkel wird in unserem Leben. Wir sind deinem Wort lesen und wenn ich auch wandere im finsteren Tal, so bist du bei mir. Herr, dass du uns nie verlässt, dass du auch durch die dunklen Zeiten mit uns gehst. Und ich danke dir, dass du auch ein Gott bist, der mit uns leidet, mit uns weint, wenn Dinge schieflaufen. Herr, ich danke dir, dass du aber auch der Gott bist, der eines Tages vollenden wird, der den Zeitlauf dieser Welt beenden wird. Und ich danke dir, dass wir bei dir sein dürfen, in deiner Gegenwart, wo kein Leid und kein Tod und kein Geschrei mehr ist. Herr, und so bete ich, dass du, dass was heute gesagt wurde, dass du das Gute in unseren Herzen behältst, und dass wir darin weiter nachdenken, uns bewegen und es möglicherweise Ungute oder Unpassende heute Morgen, dass du es wegtust. Dir allein sei Lobpreis und Ehre, Jesus. Amen.